Inken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo, was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Lust habt, uns zuzuhören.
Hallo. Puh,
das hat aber gedauert, ne?
Wow.
4 Wochen ist es her.
Naja, ich habe ja zwischendrin eine Folge aufgenommen. Ja. 4 Wochen.
Ja, dass ich hier aufgetreten bin, ist 4 Wochen her.
Richtig.
Einmal ging nicht, einmal zweimal krank und einmal bist du reingesprungen.
Ja.
Ja, herrlich. Also schön, dass ihr da seid. Da bin ich wieder. Und noch eine etwas mühbrüchige Stimme, aber passt schon. Passt schon. Passt schon.
Ja. Herrlich. Ja, nee, das war richtig gut.
Das war gut, das hat mir auch gut gefallen.
Ja, das hat...
Gerne wieder.
Hat uns allen gut gefallen.
Das hat uns allen gut gefallen.
Nee, das war
Am
super.
Am besten war die Phase, als ich noch klar ansteckend war und wir dann hier in unserem, wir haben ja 16 Zimmer, deswegen ist es kein Problem. Und deswegen wusste man immer nicht genau, wo der andere zu finden ist. Wir mussten immer separat sein und
ja,
so. Und dann haben wir halt unsere Mitarbeiter von A nach B geschickt. Das sind alles, die sind alle männlich, deswegen muss ich das nicht gendern.
Nee, ist klar.
Und nein, es war scheiße, weil wir immer hin und her mussten und dann konnte man in den Raum nicht. Und ich habe tagelang alleine im Schlafzimmer verbracht.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich warst du ja in Quarantäne.
Das war nichts.
Weil wir ja im Januar schon mal eine Runde Streptokokken hatten.
Und, du.
Genau, ich und unser Sohn.
Ja.
Richtig. Genau, das wollten wir gerne verhindern, nochmal jemanden damit anzustecken. Und insofern, ja, das war herrlich.
Und es sind jetzt auch 2,5 Wochen, die ich mit den Dingern rumbeiße.
Ja.
Ne? Also, und ich bin ganz klar noch nicht...
Trotz Antibiose.
Genau, trotz Antibiose. Und ich bin ganz klar noch nicht, also ich würde sagen, arbeitsbereit vielleicht, Training auf gar keinen Fall.
Nee.
Also so, nach 2,5 Wochen.
Ja.
Ordentlich, die Dinger.
Richtig fies.
Na gut.
Ja, 4 Wochen, glaube ich, war... Konstantin nicht in der Schule und beim Fußball.
Ja.
Herrlich. Okay.
Habe ich aber auch, bin ja sonst die Einzige, ne? Also das habe ich schon jetzt häufiger die Geschichte gehört, gerade als ich das jetzt hier auch gepostet habe und so haben wir echt eine Menge geschrieben, dass wir im Prinzip dieselbe Nummer durchmachen.
Also vor allen Dingen dieses Hartnäckige, das ist wirklich was ich super viel höre.
Hm.
Wobei man sagen muss, dass Streptokokken auch, also ich glaube, als die Kinder in der Kita waren, gab es einmal so eine Welle. Das war schon, weiß ich nicht, 15 Jahre her oder so. Und da war es auch so, dass ich noch weiß, dass ein Vater dann ins UKE eingeliefert wurde und so, weil eben für Erwachsene das häufig schon sehr, sehr scheiße ist.
Ja.
Ja, gut, aber auf dem Weg der Besserung, also überhaupt... Ja, überhaupt wieder ansprechbar, würde ich es mal nennen.
Ja.
Und auch nicht ganz so lange. Noch nicht ganz so lange.
Nee, also jetzt die letzten 5, 6 Tage wurde es klar besser. Aber klar besser heißt halt immer noch, keine Ahnung, bestimmt 100 Mal Husten am Tag oder was weiß ich. Und eben nicht fit. Und irgendwie, wir waren einkaufen und danach war ich völlig fertig.
Ja.
Also ja, oh Mensch, das ist eine große Leistung.
Ja, richtig Mist.
Ja. Aber gut, so ist es. Passiert den Besten.
Also ja, mir. Also dir.
Ja.
Ja, ist auch, ich würde sagen, das letzte Mal, dass es richtig schlimm war, ist genau ein Jahr her, weil das war auch im Mai letztes Jahr, da kamen wir aus den Bergen und da war das so ähnlich, da war es eigentlich nur ein banaler Infekt und dann haben sich da Bakterien draufgesetzt und dann war es eine Lungenentzündung.
Ja.
Irgendwie ist Mai nicht so dein Monat.
Komisch, ne? Eigentlich finde ich den ziemlich geil, so, weil gerade dieses Bäume werden grün und es fängt an warm zu werden, eigentlich finde ich das eine ziemlich schöne Zeit. Mhm. Mag ich sehr gerne.
Ja, aber es ist, glaube ich, auch allergische Belastung auf jeden Fall in der Zeit, weil Sachen eben anfangen zu blühen.
Ja.
Und und das ist dann das dann noch on top, wenn der Körper sowieso schon damit beschäftigt ist. I don't know.
Wahrscheinlich das.
Wissen wir nicht. Okay.
Das ist ja auch unser Thema heute, ne? Dachten wir. Sprechen wir mal über Lunge und so.
Ja. Naja, also nee, wir wollten nicht über Streptokokken sprechen.
Nee. Wobei es spannend war, wir haben jetzt eben über uns Thema uns unterhalten und ich wollte gerne über Lunge sprechen und dann haben wir aber ganz schön Abriss daraus gemacht sozusagen. Bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie transportiert kriegen oder ob wir einen Teil davon sagen können, weil das Problem ist so ein bisschen, was will ich denn überhaupt sagen? So mit, ja, Lunge, also ich möchte euch gerne Dinge sagen zur Lunge, die, von denen ich weiß, dass sie insgesamt nicht so sehr beachtet werden. Aber dann, was machen wir damit? Ja, weiß nicht, mal gucken, ob wir dazu kommen. Also vielleicht kann man erstmal festhalten, Lunge ist wichtig. Naja, geistreich.
Wir haben gerade die Zahlen nachgeguckt. Also so zwei sehr typische Diagnosen in dem Bereich, nämlich Asthma und COPD, sind, also was Lungenkrankheiten sozusagen angeht, sind fast 10 Millionen Menschen in Deutschland.
Ja.
Und da sind jetzt alle Unterarten oder zusätzlichen, also das sind die einfach die beiden großen. Von bis, ne?
Ja, also es gibt welche, die haben die Diagnose und es gibt aber halt auch viele Menschen, die dadurch dann halt radikale, ernste, krasse Einschränkungen haben.
Ja, genau. Aber ich meine, also 10 Millionen Menschen, also finde ich schon ganz schön viel.
Ja.
Und die Diskussion ist eigentlich deshalb aufgekommen, weil wir gesagt haben, okay, wie nennen wir die Folge?
Mhm.
Und dann ist nämlich die Frage, wie viel, weil das ist ja eigentlich die grundlegende Idee, dein Thema ist, eigentlich müssen alle Menschen wissen, was sie tun müssen, damit ihre Lunge vernünftig funktioniert.
Mhm.
Und die meisten Menschen, die Diagnose ist sozusagen immer erst das Ende von der Fahnenstange.
Ganz genau.
Eigentlich müssen alle Menschen weit vorher anfangen, sich darum zu kümmern, weil im Prinzip jeder Einschränkungen hat, die er aber nicht unbedingt merkt, weil das, was wir wahrnehmen, ist Schwäche, Kraftlosigkeit, Energielosigkeit und so weiter und so weiter.
Das ist vielleicht erst der wichtigste Punkt. Also wenn jetzt jemand denkt, so, nee, meine Lunge ist okay, ich sag dir, nee, ist sie nicht.
Ja.
Also wirklich.
Weil deine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen irgendwelche Einschränkungen haben, die sie aber nicht als Lungenproblem wahrnehmen.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt nicht jemanden habe, der in der Anamnese Yoga-Lehrerin ist oder Atemtrainer oder keine Ahnung, Triathletin, dann haben diese Menschen Probleme mit ihrer Lunge.
Mhm.
Aber es wird halt nicht als Lungenproblem wahrgenommen. Mhm. Denn man fühlt nicht die Lunge, die brennt, oder man merkt nicht die Einschränkung, sondern man merkt das, was du eben gesagt hast. Die Verknüpfung von Lunge und Atmung zum Parasympathikus letztlich oder zum Hirn ist logischerweise wahnsinnig eng, weil es wichtig. Und wenn das Gehirn registriert, da ist irgendeine Einschränkung, und das kann alles sein, wie Beginn des COPD. Also was wir natürlich jetzt hier rauslassen, ist sowas wie eine akute Lungenentzündung, eine Erkältung oder Lungenkrebs oder so. Das ist jetzt, darüber reden wir nicht. Heißt aber nicht, dass die Dinge, die wir jetzt besprechen, nicht auch das Leben von jemandem, der akut Lungenkrebs hat, verbessert, weil er trotzdem lernt, die Lunge besser zu benutzen, unabhängig davon, wie viel davon übrig bleibt.
Mhm.
Okay, abgekommen. Heißt, man merkt es nicht als Einschränkung in der Lunge, sondern man merkt es als die Vorsichtsmaßnahme des Gehirns. Das Gehirn sagt, du kannst nicht richtig atmen, du darfst nicht voll belasten.
Mhm.
Und du darfst nicht voll belasten heißt, du darfst dich nicht voll anstrengen, du darfst nicht rennen, du darfst nicht zum Sport gehen, du darfst dich nicht weiter konzentrieren, du darfst nichts machen, du hast keine Lust, du möchtest das nicht. Und die Formen der Kommunikation sind vielfältig. Das ein sehr häufiges Ding ist witzigerweise Knieschmerzen. Das heißt, wenn Menschen Probleme mit der Atmung und Lunge haben, dann haben sie oft Knieschmerzen, weil Knie einfach verhindert, dass man anfängt...
Dass man geht.
dass man anfängt, Energie zu verbrauchen.
Du wirst dich nicht bewegen.
Genau. Und es ist ganz klar, wer Recht behält. Du wirst dich nicht bewegen. Full stop. Wenn dein Hirn der Meinung ist, du wirst dich nicht bewegen, dann wirst du dich nicht bewegen.
Mhm.
Kannst du viel Motivation aufbringen oder Disziplin, ist alles Quatsch. Und dieser Mechanismus ist halt unglaublich eng an die Lunge und an die Qualität der Lunge, aber auch an die Skills der Lunge, wie gut man seine Lunge eben benutzen kann, gekoppelt.
Mhm.
Und das ist etwas, was bei mehr oder weniger allen Krankheiten komplett außen vor gelassen wird. Komplett. Mhm. Spielt überhaupt gar keine Rolle.
Bei der Diagnostik meinst du?
Genau.
Ja.
Also wenn jemand sagt, ich habe Asthma Und ich stelle auch überhaupt gar nicht in Frage, dass es Asthma gibt. Ich habe selber Asthma. Ich hatte massive zusätzliche Asthma-Probleme jetzt die ganze Zeit mit der Erkältung. Ich habe eigentlich, also früher hatte ich die Diagnose Asthma, dann habe ich ganz viel Atemtraining gemacht, seitdem habe ich kein Asthma mehr. Also kein, ich werde immer Asthma haben, aber es spielt keine Rolle.
Die Einschränkung ist gering.
Genau, aber jetzt, als ich krank war, hat es mich trotzdem komplett platt gemacht. Und ich stelle auch nicht in Frage, dass es COPD gibt. Ich sage nur, dass erstens die Bedingung, dass es dazu kommt, und zweitens, wenn du das hast und Teile deiner Lunge nicht mehr funktionieren, was kannst du tun, um es trotzdem noch zu verbessern? Und diese gesamten Teile werden völlig ignoriert. Vollkommen.
In der Diagnostik vollkommen ignoriert.
Sowohl in der Diagnostik, aber vor allen Dingen eben in der Therapie. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Lungenvolumen gemessen wird, dann misst der Arzt, ja okay, das Lungenvolumen ist so groß, okay. Aber er weiß gar nicht, ob die Person die Muskeln, die die Lunge öffnen und schließen, überhaupt richtig benutzen kann oder nicht. Genau, also sind zwei Dinge. Das eine ist, kann die Lunge sich so weit auf und zu bewegen? Ist die Lunge in der Lage, so ein Volumen zu tun? Mhm. Die Lunge ist ja im Prinzip ein Sack, passiv, kann sich selber nicht bewegen. Mhm. Klebt aber innen drin am Brustkorb und wenn sich der Brustkorb bewegt oder unten das Zwerchfell, dann wird dieser Sack größer oder kleiner. Dann kommt da Luft rein oder raus wie so ein Blasebalg halt.
Ja.
Und das eine ist, kann die Lunge diese Bewegung überhaupt machen oder sind in der Lunge Einschränkungen, dass es nicht geht? Mhm. Gibt's. COPD oder Vernarbung oder Fibrose, whatever.
Ja.
Das andere
ist. Also das heißt, ich gehe jetzt zum Arzt und weil ich Probleme habe und dann komme ich in diese Kammer, wo mir die Nase zugemacht wird und dann
hoch, runter,
und dann muss ich atmen und dann genau sagt die Dame und jetzt Stopp und jetzt bla und gegen Widerstand und dann wird mein
Lungenvolumen gemessen.
Lungenvolumen gemessen.
Genau, die messen verschiedene Werte, die alle geil und wichtig sind im Sinne von, wie schnell kannst du ein, aus, halten, so, das ist, und was ist dann an Gasen drin, so. Das sind geile Tests, die sind total wichtig und aussagekräftig und sagen viel. Trotzdem ist der Faktor, bist du in der Lage, die Muskeln, die diese Bewegung machen, überhaupt richtig anzuspannen oder nicht?
Gibt es eine Verbindung mit dem Gehirn,
sozusagen? Genau. Kann dein Gehirn das? Und
Und es könnte sein, dass wenn ich das nicht kann und es dann lerne zu können, dass ich dann
20% mehr Lungenvolumen innerhalb von 3 Minuten, wenn du es gecheckt hast, wie es geht.
Okay. Ja. Okay, das heißt, ich würde dann aufgrund von Lungenvolumen, gemessenem Lungenvolumen, eine Diagnose zum Beispiel kriegen. Mhm. Und du würdest mir dann, keine Ahnung, was fiktive Situation, du bringst mir das dann bei, 1 Minute vorher, wie ich das einsetze. Dann habe ich 20% mehr Lungenvolumen und dann würde ich diese Diagnose nicht mehr kriegen.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das weiß ich nicht. Okay. Aber auf jeden Fall wäre es besser, wenn du 20% mehr Lungenvolumen hättest.
Ja, auf jeden Fall. So oder so.
Und es ist auch umgekehrt so, dass ich halt, die Lunge braucht die Bewegung. Erstens, um zu atmen, aber zweitens auch, um sich selber zu versorgen, um sich zu säubern und neue Energie zu kriegen als Gewebe. Und wenn diese Bewegung eingeschränkt ist, dann führt das zu Krankheiten. Mhm. Dann führt das dazu, dass Bereiche der Lunge nie ernsthaft benutzt werden, nie ernsthaft versorgt werden. Und das heißt, auch die Unfähigkeit, die Lunge zu bewegen, macht die Lunge mittelfristig kaputt. Das ist ja doppelt.
Okay. Ist auch noch ein Teufelskreis.
Genau.
Okay. Also, dann erklär doch mal, also willst du mit den Einschränkungen anfangen oder willst du mit dem anfangen, wie es richtig funktionieren soll?
Was meinst du mit Einschränkungen?
Ja, also was mit den Diagnosen. Ja, also mit den Diagnosen anfangen oder mit dem, wie die Lunge funktioniert?
Ja, also die Diagnosen sind vielfältig, aber im Wesentlichen sind es immer irgendwelche Namen für die Lunge funktioniert nicht. Mhm. Und ich kann nicht sagen, wie viel davon ist unveränderlich da und wie viel davon kann man besser kriegen, wenn man die umliegenden Skills, das ist von Person zu Person unterschiedlich.
Ja.
Okay. Aber es ist viel und es ist relevant. Es macht einen riesen Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen ihr Asthma wegtrainiert. Also nicht, sie haben sich ihr Asthma wegtrainiert, so dass es einfach keine Rolle mehr spielt. Es ist völlig normal sozusagen, wenn man einmal checkt, ah krass, das ist ein Skill, das ist eine Tätigkeit, ich muss wissen, wie das geht, dann wird das, was man als Problem hat, geringer. Mhm. Und die Einschränkungen sind natürlich so Sachen wie permanent, wenn es richtig schlimm ist, permanente Luftnot, permanentes Husten, permanentes Gefühl von Überatmen, ich kann nicht mehr ausatmen, bei der Ausatmung führt es zu Krämpfen, so alles das. Und das führt natürlich dann wieder zu Schmerzen im Brustkorb und in der Halswirbelsäule, in der Schulter und so weiter.
Naja, und dieses, also ich gehe die Treppen hoch und kann nicht mehr.
Ja, oder es pfeift oder was auch immer.
Ja.
Genau. Das ist natürlich was, was dann passiert, dass die Bronchien zugehen, dass sie dann nicht mehr richtig ausatmen können, dass man permanent überatmet. Dadurch wird dann die Lunge überfüllt, was Stress produziert, Druck von innen produziert. Und dann gibt es halt Techniken, mit denen man genau das adressieren kann. Mhm. Dem Gehirn sagen kann, guck mal, das, was du jetzt hier als voll empfindest, ist schon übervoll. Das heißt, du kannst einen geringeren Benchmark nehmen sozusagen. Du kannst es geringer einstellen. Und dann atmet die Lunge peu à peu natürlich mehr, also nicht auf natürliche Weise mehr ab. Mhm. Ja. Entschuldigung. So viel dazu.
Ja, du hast zu schnell zu viel gesagt.
Genau, und so viel geredet habe ich in den letzten Tagen auch nicht am Stück.
Das stimmt.
Muss ich sagen.
Ja, okay. Also, dann würde ich mal sagen, dann fang doch mal an zu erklären, was die Lunge können muss, wie das aussehen soll mit der Atmung, wenn es optimal ist, also, damit man sich das besser vorstellen kann.
Ja, es ist, also überlegen, wie weit man zurückgeht sozusagen, was sind die Voraussetzungen, was braucht man, was kann man. Am Ende ist es so, naja, man muss einatmen können und ausatmen.
Ja, sehr witzig. Ja,
sorry. Aber es ist halt, so dumm das klingt, so ist es. Also die Einatmung ist jetzt gar nicht so unkomplex, wenn man sich überlegt, welche Muskeln da alles was machen müssen und können. Und dann gibt es da auch Unterschiede. Das heißt, eine der ersten Fragen ist, kannst du in den Bauch atmen, kannst du in den Brustkorb atmen? Das heißt, das in den Bauch atmen ist natürlich nicht in den Bauch atmen, sondern immer noch in die Lunge. Aber wenn ich mein Zwerchfell benutze, kommt der Bauch raus. Das sieht dann aus, als würde man in den Bauch atmen. Ist das klar?
Ja.
Und da gibt es dann viele Menschen, die sagen, ja, kann ich. So, ja, aber nicht gut. Nur sozusagen, weil du diesen Mechanismus unterscheiden kannst, kann es trotzdem sein, dass deine Zwerchfellatmung auf 50% ist und deine Brustkorbatmung auch, die Einatmung. Und das ist einfach ein Skill, genauso wie man sagt, kannst du eine Kniebeuge. Und da gibt es auch von, keine Ahnung, ich klappe mit den Knien zusammen und schaffe es gerade, einen Stuhl zu berühren, hin zu einem olympischen Gewichtheber, der es mit 200 Kilo in die volle Tiefe macht. Das ist so, ich kenne wenig Leute, die, oder andersrum, je mehr man sich mit Atmen beschäftigt, umso weniger sagt einer, ich kann atmen. So, weil es ist wirklich ein saukomplexer Prozess, der mehr oder weniger alle Teile des Gehirns adressiert. Und zu sagen, ich kann atmen, ist so ein bisschen wie, ich bin austrainiert oder ich so, das geht immer besser.
Ja. Okay, aber also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jemanden kenne, der sagt, ja, ich kann gut atmen.
Doch, das kommt vor.
Ja?
Doch. Ah, okay. Im Sinne von, doch, ich kann das. Doch.
Okay.
Genau. Und dann ist es so, wenn du jetzt nur die Einatmung nimmst, muss man in der Lage sein, sein Zwerchfell mehr oder weniger über die volle Range of Motion voll zu benutzen. Und wenn Menschen das zum ersten Mal machen, kriegen sie oft monstermäßig Muskelkater oder fangen an zu husten oder sich zu verschlucken oder kriegen halt ein Muskelkater, der sich dann auch Tage danach anfühlt, als hätte man einen Unfall gehabt. Also das ist schon oft beachtlich. Genau das Gleiche ist mit der Einatmung in den Brustkorb, wo es sehr oft zum Beispiel auch dieses Ding, je nachdem in welcher Bubble man ist, Atmung in den Brustkorb ist falsch. So, nee, ist halt situationsbedingt. Und da ist es eigentlich noch deutlich komplizierter als mit dem Zwerchfell, weil es halt nicht ein Muskel ist, sondern viele, viele, viele. Und du musst im Prinzip in der Lage sein, alle Rippen in alle Richtungen bewegen können, sogar auch noch links und rechts separat. Das heißt, du kannst eine Menge, wir sind nicht hetzen hier sozusagen, aber manchmal, wenn man Fachmenschen fragt, sagen sie, man kann nicht unabhängig in den linken oder rechten Lungenflügel atmen. Doch, selbstverständlich kann man das. Man kann nicht in einen zumachen, aber ich kann meine rechten Rippen bewegen und dann atme ich dominant in meinen rechten Brustkorb oder andersrum. Und das ist ein wichtiger Skill, den man können muss, weil man in bestimmten Positionen verdreht ist oder belastet ist und deswegen muss man dann in der Lage sein, mehr in den anderen Lungenflügel zu atmen. Und das sind gar nicht so wenig Rippen von unten bis oben. Kannst du die alle ansteuern? Kannst du unten hin atmen? Kannst du unten nach vorne? Kannst du unten nach hinten? Kannst du oben nach hinten atmen? Kannst du oben nach vorne atmen? Und jede dieser Einschränkungen kann sein, wenn du sagst, ich kann nur nicht nach, können sehr viele Menschen nicht, nach vorne oben atmen, so dass du beim Einatmen sich dein, ja, ich zeige das hier, das hilft jetzt nicht so viel, dass ich dein Schlüsselbein...
Ich habe es gerade auch versucht nachzumachen.
Ja, also hast du... Ja, okay. Ja. Also viele Menschen können nicht so atmen, dass sich ihr Brustbein und ihr Schlüsselbein hebt. Du kannst das. Ja, well done. So. Und da kann man sagen, wie schlimm ist das? Ja, du musst ja nicht immer voll atmen. Nee, du musst nicht immer voll atmen, aber dein Hirn weiß, dass du es nicht kannst. Mhm. Und das ist das Problem.
Ja.
Und deswegen fehlen da 10% oder 15 oder 5, egal. Und dein Hirn sagt, du darfst nicht Vollgas geben, du darfst nicht die volle Performance. Und die volle Performance ist nicht Sport, Olympia, bla, sondern die volle Performance ist das, was du in deinem Alltag versuchst. Du darfst nicht die volle Konzentration in deinem Job aufbringen. Du darfst nicht nochmal abends losgehen, um Spaß zu haben. Mhm. So, es geht nicht um Sport, sondern es geht um, darfst du die Performance bringen, die du willst? Nein, darfst du nicht. Mhm. Und das ist nur eine einzige Einschränkung. Die meisten Leute haben nicht eine Einschränkung. Und man ahnt es, das ist nur die Einatmung.
Ja.
Ja? Das heißt, bei der Ausatmung ist genau das gleiche Theater. Die Ausatmung läuft über die Bauchmuskulatur, die Rippen und tausend andere. Und wenn man die nicht richtig ansteuern kann, dann hat man genauso große Probleme. Mhm. Und atmen ist nicht nur einatmen, sondern du musst genauso ausatmen und die Luft auch wirklich rauskriegen. Und Asthma ist immer, immer, immer auch ein Problem der ausatmenden Muskulatur. Mhm. Ja, ich weiß, wie Asthma funktioniert, aber trotzdem ist es so, wenn die ausatmende Muskulatur nicht richtig arbeitet, ist das ein Störelement in dem ganzen System. Und Asthma verbessert sich sehr oft, sehr krass, wenn man die ausatmende Muskulatur als ausatmende Muskulatur trainiert, nämlich die Bauchmuskeln im Wesentlichen. Mhm. Ja.
Ich fand es total spannend, als es dir ziemlich schlecht ging noch. Mhm. Hast du Positionen gesucht, sozusagen, in denen du sein konntest und nicht so einen dollen Hustenreiz hattest und so. Also genau. Und dann hast du gesagt, auf der einen Seite kann ich liegen. Mhm. Das fand ich total spannend. Also auf der einen Seite kann ich liegen und habe weniger Beschwerden.
Genau, also ich hatte ganz klar meine linke Seite deutlich entzündeter und gereizter. Und das heißt, wenn ich auf der linken gelegen habe, war es so, dass da mehr Druck drauf war und ich das als größeres Störgefühl empfunden habe. Ja. Und wenn die linke frei lag, weil ich auf der rechten Seite lag, also die linke oben, konnte ich mit dem bisschen, was links war, besser atmen. Das ging. Das hat einen riesen Unterschied gemacht. Mhm. Ich konnte ganz klar fühlen, wo die Entzündung ist, deutlicher. Also links mittig sozusagen.
Ja, und das finde ich total abgefahren, weil das ist ja was normale Menschen, weiß ich nicht, als Laien kommt man ja nicht auf die Idee, sowas auszuprobieren. Also du hast mir diese Frage ja auch nur beantwortet, weil du bist sozusagen. Mhm. Aber wenn ich, weiß ich nicht, Streptokokken habe oder Husten oder eine Erkältung oder Grippe, dann komme ich ja nicht auf die Idee, das auszuprobieren und zu sagen, vielleicht finde ich, ja, vielleicht kann ich in mich reinfühlen und dann versuchen, zu checken sozusagen, wo die Einschränkung ist und was ich daran dann vielleicht verbessern kann. Das fand ich total abgefahren.
Naja, das setzt natürlich auch den Skill voraus, links und rechts separat zu atmen.
Ja, nicht? Genau. Aber weil du den Skill hast, konntest du das machen und so sozusagen deine Situation in dem Moment, obwohl es so akut war, erträglicher machen. Das finde ich total abgefahren.
Ja, das hat geholfen. Ja, es gibt dann ja auch so Techniken, mit denen, wie ich schon gesagt habe, als ich gemerkt habe, dass mein Asthma stärker wird, meine Lunge überbläht, weil die Ausatmung nicht richtig funktioniert, gibt es eben Techniken, mit denen man das wieder neu justieren kann und der Lunge sagen kann, weniger lang, so voll muss nicht. Und das wirkt auch. Das ist natürlich schwierig. Also wenn du einen akuten Asthmaanfall hast, der normalerweise auch mit Panik gekoppelt ist und so weiter, wird da jemand nicht offen für sein. Aber wenn jemand diese Techniken kennt und weiß, dass Asthma ein Thema ist, dann kann er so systematisch über Wochen gegenarbeiten.
Ja. Würdest du sagen, dass das, was du jetzt beschrieben hast, alles in endlich richtig atmen drin ist?
Rudimentär ja. Punkt.
Rudimentär.
Ja.
Dieser Kurs ist über eine Stunde mit 10 Lektionen. Bist du verrückt, rudimentär?
Ja, 10 mal eine Stunde, ja, das ist fürchterlich lang. Ist genau. Atmung ist so kompliziert, was ich sagen. Also ich würde sagen, ich habe in dem Atemkurs wahrscheinlich, was soll ich sagen, 20% von dem, was ich über Atmung anwenden kann an Personen, reingebracht. Aber mehr kann ich da nicht reinbringen, weil es ansonsten so unglaublich individuell wird, weil irgendwann, also der ist schon hartnäckig.
Der ist schon super mühsam. Kompliziert.
Ja, genau. Aber so ist es halt, was soll ich denn sagen? Atmen wird ja nicht, du kannst nicht sagen, ein aus, fertig. Weißt du, so ist es nicht. Ein anderer Punkt, den ich so unfassbar geil finde, ist so dieses Logik-Ding von, jeder weiß, Krafttraining ist wichtig. Okay, gut, ja. Das heißt, wenn ich meine Beine trainieren will, mache ich Kniebeuge, packe mir 100 Kilo drauf, Krafttraining, geile Sache. Du musst auch Ausdauer trainieren. Okay, alles klar, ich gehe laufen. Ja, gut, okay. So, wenn man seine Lunge trainiert, dann trainiert man das ja beim Laufen mit. Das ist ja dann mit, das ist ja dabei.
Weil das ja Ausdauer. Das
ist ja Ausdauer.
Ja.
Naja, okay. Und jede Trainingsform, die in irgendeiner Weise die Lunge adressiert, ist immer darauf ausgelegt, entweder zu sagen, okay, wir machen viele Atemzüge, dann wird die Lunge schön ausdauernd, muss sie ja sein. Okay? Und wenn jemand jetzt krasse Probleme hat, asthmatisch oder sonst irgendwas, dann gibt es natürlich Atemschulen, in denen Atemskills gelehrt werden.
Ja.
Ja, im Sinne von, dann gibt es diese Atemgeräte, wo man irgendwelche Wasserbälle hat, dann muss man die hochatmen und ein, aus und so Atemspielchen machen. So. Das ist dann im Prinzip Skilltraining für die Lunge.
Ja.
Wo ist denn Krafttraining? Wie machen wir denn Krafttraining für die Lunge? Geiler Blick. Ja, genau. So eine Frage kann man ja mal stellen, nicht? Und es ist natürlich so, dass alle Muskeln um die Lunge herum, die da relevant sind, was im Prinzip die ganze Rumpfmuskulatur ist, auch in der Atemfunktion auf Kraft trainiert werden müssen. Macht kein Mensch. Ist nicht so schwer. Es gibt halt für 5 Euro im Internet so im Prinzip so ein Mundstück, ein Schnorchel, wie so ein Teil steckt man sich zwischen die Zähne und hinten dran ist ein Widerstand, kannst du auf- und zudrehen. Und wenn du dann dadurch einatmest, machst du nicht viele Atemzüge, sondern schwere. So kannst du Krafttraining für deine Lunge machen. Das gleiche gilt natürlich für die Ausatmung. Und was glaubst du, wie verbreitet das so ist? Weißt du? Und das ist das,
wo also wir vorher... Also ich hab das am Pad liegen.
Ja, wir haben hier einige von den Dingern rumliegen, aber es ist halt so eine Sache, wo wir vorhin abgedriftet sind, im Sinne von, über wen rege ich mich denn jetzt gerade auf? Ja, weil ja. Ich über wen ich mich aufrege, aber es ist doch so offensichtlich.
Naja, wir haben darüber diskutiert, weil du dann super emotional wirst und dann die Frage immer ist, es ist ja nicht der Fehler der Person, die diese Diagnose bekommt.
Nein, ganz
sicher nicht. Dann ist es die Frage, ist es der Fehler von der Person, die Lungenarzt oder Lungenärztin ist? Ja, die hat das aber ja irgendwo gelernt.
Genau.
Und die macht das, was sie gelernt hat und das, was sie im Moment im Kassensystem abrechnen kann.
Ja.
Also ist die Frage, okay, das heißt, dann müssen wir auf die Unis gucken.
Genau, und dann bin ich schon sehr weit an das System so. Und deswegen ist meine Wut da echt sehr ungerichtet.
Ja, also, genau, weil das ist nämlich wirklich die Frage. Auf wen bist du wütend? Ja, auf das System. Was ist denn das System?
Ja.
Also irgendjemand müsste sich hinsetzen.
Hast du mich gerade System genannt?
Ja, irgendjemand müsste sich also hinsetzen und sagen, alle diese Dinge, die wir ja separat voneinander wissen und die...
Doch keiner in Frage stellt.
Die keiner also in Frage so stellt und die niemand... also die erforscht sind und wo es Studien zu gibt, dein Lieblingsthema, das gibt es alles separat voneinander, aber es gibt niemanden, der es zusammenbringt und vor allen Dingen nicht, vielleicht gibt es einzelne Personen, die das tun, aber systematisch tut es auf jeden Fall niemand. Und dann ist die Frage, wo ist der Hebel, wo sich das verändert?
Ja, weiß ich auch nicht, aber ich meine, die Situation, ja, da kommt eine Person rein und sagt, ich habe seit 10 Jahren Lungenprobleme, Asthma, COPD, und kann nicht richtig dies, kann nicht richtig das und so weiter. Und dann,
bei dir kommt die Person rein?
Und dann ist die erste Frage, okay, kannst du deine Rippen adressieren? Nein. Kannst du deinen Zwerchfell adressieren? Nein. Kannst du den linken und den rechten Lungenflügel separat voneinander bewegen? Nein. Hast du schon mal Krafttraining für deine Lunge gemacht? Ist so, das heißt, dann ist da eine Person, die 10 Jahre gelitten hat und die offensichtlichsten, es sind die offensichtlichsten Dinge, kannst du deine Lunge bewegen? Das ist doch nicht so absurd. Hast du schon mal Krafttraining für deine Lunge gemacht?
Kein Mensch hat jemals, Genau,
aber warum denn? Ist doch so, hast du schon, inzwischen weiß jeder, okay, Krafttraining für die Beine, ja, okay, ich habe Knieprobleme, musst du Krafttraining machen, ja, okay. Hast du schon mal Krafttraining für deine Lunge gemacht? Nein.
Ja, aber das Interessante ist ja,
warum ist das nicht normal?
Aber es gibt ja dieses, es gibt dann immer so einzeln herausragend, also es gibt dieses Bestseller-Buch.
Welches?
Breath.
Das ist geil, aber das Krafttraining für die Lunge kommt auch nicht vor.
Genau, aber es ist so, dann ist halt, das heißt, es gibt dann immer so ein, ja, wie so Ausreißer sozusagen von irgendetwas, wenn da mit Charme oder keine Ahnung was, gibt dann immer so, das wird dann so populär wissenschaftlich viel verkauft und alle sagen, das ist eine wichtige Sache und trotzdem hat dann auch das keine Konsequenz auf unser System.
Ja, weiß ich auch nicht, müsste man die Frau mal fragen, da, ob ihr Buch dazu geführt hat, dass die Standardbehandlung auf Darmkrankheiten in den gastroenterologischen Praxen sich verändert hat, würde mich sehr interessieren. Ja. Weil das war ja schon ein Kracher. Der Bote, der hatte ja Durchschlagskraft. Weiß ich nicht, ob das der Weg ist.
Ja.
Aber verstehst du mein Ding? Da ist jemand, der 10 Jahre Scheiße hinter sich hat. Und es ist die einfachste Frage, hast du schon Krafttraining für die Lunge gemacht? Nein. So. Ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt. Schön, dass du da bist. Aber es ist halt so, wieso ist das nicht irgendwie Kinder, die über Jahre nicht am Sportunterricht teilnehmen können und einen komplett anderen Lebensweg einschlagen müssen, weil es nicht Standard ist, dass ein 5-jähriges Kind lernt, Krafttraining für die Lunge zu machen. Mhm. Kann nicht so schwer sein. Dauert 90 Sekunden.
Genau, also und das ist ja ein Thema. Von...
Hier habe ich 20 weiter davon.
20.
Ja, also, oder mehr.
Also, ja. So. Ich glaube, du müsstest dazu mal ein Buch schreiben.
Ja, ist das der Weg? Weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht.
I don't know. Okay, abgedriftet.
Okay.
Ja, aber dieser Punkt halt, weißt du, ist so, ja, wir trainieren die Lunge, okay. Und los geht's, Ausdauer, 300 Atemzüge, 3000. Also das ist nur ein kleiner Teil, das ist nicht Training, das ist nur Ausdauer.
Ja.
Mann.
Okay. Okay.
Ja, achso, eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, vielleicht für, um sich wiederzufinden, wenn Menschen Lungeneinschränkungen haben, aber es nicht wissen, dann haben sie eine sehr vehemente, emotionale Abwehr gegen diese Dinge. Es ist nicht so, nö, kein Bock, sondern auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall mache ich das.
Ja.
Das ist ein Hinweis.
Mhm. Ja, weil es lebensbedrohlich ist. Genau, ist
Lebensbedrohung.
Ja. Dann brauchen wir jetzt also 3 Tipps oder Übungen oder Menschen, die zuhören, was sollen die tun?
Was sollen die tun, ja. Okay, also das erste ist das große Thema Mundatmung halt. Und viele wissen, dass es nicht gut ist, durch den Mund zu atmen. Und die allermeisten sind aber der Meinung, dass sie selbst nicht durch den Mund atmen. Und deswegen würde ich dringend empfehlen, mal, soweit das sozial möglich ist, sich den Mund zuzukleben tagsüber und mal zu gucken, wie das so läuft. Mhm. Also mit Tape einfach drüber. Mhm. So. Und mal gucken, dass man dann nämlich merkt, jetzt würde ich doch durch den Mund atmen. Jetzt würde ich doch durch den Mund atmen. Oder dieser andere, man kann das auch mit dem Kaugummi machen, was man sich von innen vor die Zähne legt. Das sieht ein bisschen deppert aus, aber nicht ganz so deppert wie ein Tape auf dem...
Ja,
auf
also
dem
zukleben Ton. Ist schon für soziale Interaktion ein bisschen schwierig.
Verbessert viele soziale Interaktionen.
Reduziert sie.
Verbessert sie. Okay, wie auch immer. Also das heißt, wirklich sicher zu sein, dass man kein Mundatmer ist, weil
ja,
Mundatmung
und zum Beispiel,
ist die Katastrophe für die Lunge.
Was man schon machen kann ist, weil, zum Beispiel, wenn man im Homeoffice arbeitet oder so, sich aufnehmen.
Ach was.
Ja.
Ja. Das hast du schon mal gemacht? Da brauchst du auch Nerven für. Scheiße, so sehe ich aus, wenn ich arbeite. Okay.
Ja, okay. Ja, es ist extrem effizient.
Das erzieht einen, glaube ich. Das erzieht einen wirklich. Sitzt man auch gleich mit gerade und macht sich nochmal die Haare richtig. Genau. Also das ist wohl safe an eins. Dann ist das zweite, wirklich clean unterscheiden zu können. Bauch- und Brustatmung. Im Sinne von, kannst du so atmen, dass du dein Zwerchfell wie Full Range of Motion bewegst, aber deine Rippen nicht? Das heißt nicht, dass das die richtige Atemform ist, sondern nur der Skill.
Dafür müsste man dann einmal wissen, wo das Zwerchfell liegt, aber das kann man ja auch googeln.
Ja, genau. Das kannst du wirklich googeln. Natürlich nicht richtig atmen, aber kannst du wirklich Bauchatmung, Zwerchfellatmung. Man kann im Liegen anfangen, das im Stehen. Und das Gleiche gilt halt eben für den Brustkorb. Das heißt, der Brustkorb muss sich in alle Richtungen bewegen. Das heißt, wenn man steht, greift man sich an den Rippenbogen unten seitlich, links und rechts. Und die Rippen müssen sich sowohl nach vorne als auch zur Seite als auch nach hinten bewegen. Und das müssen sie unten, das müssen sie auf Brusthöhe und das müssen sie im Prinzip auch auf Schulterhöhe unter der Achsel. Und wenn man da irgendwo merkt, das bewegt sich da nicht richtig, Problem. Mhm. Und einfach nur, um ein bisschen zu nerven, weil ich weiß, dass Leute sowas triggert, das mache ich ja gerne, kannst du links und rechts separat. Mhm. Müsstest du. Mhm. Und viele werden sagen, das geht nicht. So wie, keine Ahnung, ich kann nicht blinzeln oder sowas. Ja, ich kann nicht blinzeln. Also nee, blinzeln kann ich, aber zwinkern nicht. Aber das geht und das muss gehen. Mhm. Blinzeln muss zum Glück nicht gehen. Habe ich Glück gehabt, weil ich kann es nicht. Ja.
So, das Lunge. Dritte?
Das waren schon drei.
Das waren nicht drei. Das waren zwei. Mundatmung, Zwerchfell und Bauch.
Und dann Dings? Links, rechts.
Ach so.
So habe ich das unterteilt.
Ah, so hast du das unterteilt. Ja. Ach so, okay. Ja. Naja, also ich fand, ja, ich das war noch, mehr so ein Punkt.
Ja, ich kann noch 100 andere Sachen sagen, aber also nur die drei zu meistern ist schon a lot.
Naja, ich finde, was fehlt, was du noch gar nicht gesagt hast, ist, dass wir alle im Prinzip überatmen, ja, und CO2. Alle zu viel Sauerstoff im Blut haben und das ein Marker ist für unser Gehirn, Stress zu haben, Stress zu produzieren. Das ist der Stressstoffwechsel, also Sympathikus aktiviert. Und dass es wichtig ist, darauf zu achten. Und der Grund, warum wir das Gefühl haben, ja, muss ich, ist, dass das ein Teufelskreis ist, dass ich, je mehr ich atme, desto mehr muss ich atmen.
Genau.
Und weil um das Signal umzudrehen, muss ich Luftnot erzeugen und muss ganz langsam lernen, ist zum Beispiel auch in Endlich richtig Stress in der zweiten Lektion drin, aber kann man bestimmt auch googeln. Oder in Endlich richtig Atmen ist auch drin. Den Lufthunger zu erzeugen, um dem Gehirn langsam wieder beizubringen, auf normal Null zu kommen und zu akzeptieren, dass weniger Sauerstoff nicht bedrohlich ist und nicht dieser Impuls von ich muss nachziehen im Atmen sofort kommt, sondern dass ich diesen Zeitraum sozusagen verlängere. Ich finde, das ist schon, das ist der dritte wichtige
Tipp. Das reicht. Das könnte man als Übung machen. Atme direkt aus, halt die Luft an, halt dir Mund und Nase zu und halt so lang die Luft an, wie du keine Not empfindest, dass du keinen Stress hast. Und misst die Zeit. Und bei vielen wird das...
Und das Einatmen dann ganz sanft.
Danach ruhig durch die Nase weiteratmen. Also nur so kurz anhalten, dass du danach ruhig weiteratmen kannst. Und die Übung, da fängt man wahrscheinlich... Also viele Menschen werden damit unter 10 Sekunden anfangen. Was bedeutet krasses Missverhältnis, riesen Handlungsbedarf, wahnsinniges Problem, wahnsinnig viel Stress, den nur die Atmung verursacht. Und diese Zeit kann man immer weiter verlängern. Das heißt also... Ein okayer Wert ist sowas um die 30 Sekunden und ein guter Wert ist 45 plus. Das heißt, also das als Übung gerne häufig machen. Und es geht nicht darum, wie lange man die Luft anhalten kann unter Stress, sondern es geht darum, wann kommt der erste Atemimpuls. Diesen Impuls nach hinten zu verschieben, hat einen Wahnsinnswert, hast du recht.
Okay, dann kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage. Hallo ihr Lieben. Ich komme mit einer Frage, die mich seit Ewigkeiten beschäftigt und doch weiß ich nicht, wie sie zu formulieren ist. Deshalb vielleicht ganz allgemein. Ist euch das Thema Lipödem bekannt und darin vielleicht spezifischer ein Lipödem-Training? Habt ihr Erfahrungswerte durch KundInnen sammeln können und Tipps, die ihr daraus weitergeben könnt, über den Fakt hinaus, dass Training und Bewegung immer gut ist? Herzliche Grüße und wie immer danke für eure Arbeit.
Ja, ich habe nämlich das Gefühl, dass wir schon mal gesagt haben, dass wir mal eine Folge zu Lipödem machen. Das sollten wir vielleicht auch mal. Mhm. Aber so ganz konkret ist es so, dass, also gibt es ja von bis, Lipödem gibt es in sehr klein und fast irrelevant bis hin zu normales Leben nicht möglich. Mhm. Und also erstmal ist es so, dass normales Training immer hilft, ja klar. Und auch gerade schweres Krafttraining da besonders gut helfen kann. Kann. So. Und jetzt ist es aber so, dass das ja auch immer ein wahnsinniger Entzündungsprozess ist. Und es kann aber auch sein, dass normales, schweres Krafttraining bei Lipödem nicht so gut funktioniert. Habe ich auch schon erlebt. Und was dann tatsächlich funktioniert hat, oft gut ist, sehr niedrigschwelliges, lokales Muskelausdauertraining. Das heißt also, tatsächlich sowas wie 5 Sätze, 25 Wiederholungen, ganz leichte Gewichte und natürlich alles, was bei Lipidem empfohlen wird, also im Sinne von alles, was entzündungshemmend ist, Gluten, Alkohol, Histamin, bar der ganze Scheiß. Aber eine Trainingsform, bei der man im Prinzip täglich vielleicht eine halbe Stunde mit niedrigen Gewichten so trainiert, dass nicht weitere Entzündung verursacht wird, was normales Krafttraining tut absichtlich, kann etwas sein, was akut hilft, kann aber vor allen Dingen etwas sein, was einen dann in den Zustand bringt, dann irgendwann schwer trainieren zu können und hart trainieren zu können. Weil, ja, weil weiß ich gar nicht, warum auch immer. Aber das funktioniert, das weiß ich.
Okay.
Ja,
aber schwieriges. Aber können wir trotzdem mal auf unseren Zettel schreiben?
Ja.
Okay, ja, gut. Ja. Nächste Frage. Der Anfang ist so süß von dieser Nachricht. Bisschen random, aber sehr niedlich. Hallo, ihr Lieben. Ich weiß, Handy nicht auf der Fläche. Aber ich höre euch gerne während meinem Muskelaufbau-Ausdauertraining. Passt dann einfach perfekt zusammen. Und ich linse auch nicht in den Pausen zwischen den Sets aufs Handy.
Dann ist doch alles gut.
Ja,
dann ist alles prima.
Danke für euren wertvollen Input. Ich schätze insbesondere, dass ihr alles verbindet. Kraftcoaching, Neurogleichgewicht, you name it. Jetzt zu meiner Frage. Mein Hallux Valgus schmerzt immer mehr. Ich kann die Abrollbewegung im rechten Fuß nicht mehr machen, da ich im rechten Grundgelenk vom großen Zeh viel Mobilität verloren habe. Nach 2 Runden Physio und einem Versuch mit Einlagen, das war gar nichts, habe ich mich entschieden, dieses Jahr zu operieren, weil die ISG-Schmerzen immer mehr einschränken und ich es faszial muskulär bis unters rechte Schulterblatt spüre. Ich habe aber Angst, dass die Kollateralschmerzen nach der OP nicht weggehen oder chronifiziert sind oder dass sie vielleicht gar nicht vom Hallux ausgehen.
Ja, genau.
Wahrscheinlich mache ich mich selber ein bisschen verrückt, weil ich, jetzt kommt's, natürlich mit dem Credo aufgewachsen bin, nicht operieren, du musst dir selber helfen.
Klar, wie wir alle.
Das ist so crazy. Niemand ist so aufgewachsen.
Nee. Das aber Wort, geil, dass du so aufgewachsen bist.
Ja, wirklich. Ja, aber das Wort natürlich so aufgewachsen, das passt da gar nicht rein, weil die meisten Menschen ja nicht. Deshalb sehr gut. Was Quatsch ist, denn ich habe kleine Kinder, bin Yogalehrerin und auch sonst sehr aktiv. Ich brauche meinen Körper wieder, ohne mich ständig einschränken zu müssen. Also ich hätte sehr gerne eure Einschätzung dazu, auch wenn nur aus der Ferne. Danke für eure Wunder und wertvolle Arbeit.
Ja, okay, das sind viele Aspekte. Okay, also einmal dieses Ding von, was der eine Lehrer von mir gesagt hat, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Mhm. Also wenn du rechts einen Hallux Valgus hast und die ganze rechte Seite zieht, dann kann das zusammenhängen, tut es wahrscheinlich auch, aber es kann auch ursächlich für dich andere Sachen haben. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast alle Probleme immer rechts, würde ich stark auf ein Gleichgewichts- oder Formatio Reticularis Defizit auf der rechten Seite tippen. Dafür bitte endlich richtig Gleichgewicht machen. Und
wenn du nicht aufhörst, diesen Kurs zu empfehlen, springe ich aus dem Fenster.
Nicht. Oder es gibt ein
Man
Highlight.
Man kann die einseitige nicht kaufen.
Highlight, einseitige Probleme. Ja, du brauchst ja den Kontext dafür. Sonst hilft das ja nicht. Einseitige Probleme.
Das bedeutet Mitgliedschaft.
Ja.
Digitale Mitgliedschaft. Wir machen für Juni wieder Plätze auf. Ab für Newsletter anmelden, damit du auf jeden Fall einen Platz kriegst, weil wir jetzt, weiß ich nicht, 3 Monate das Ding nicht auf hatten und wir im Newsletter es zuerst oder zumindest gleichzeitig kommunizieren, ich glaube zuerst, dann hast du es auf jeden Fall im Postfach.
Ja, sowas kann auf jeden Fall sein, Gleichgewicht rechts, Formatio rechts oder ein kleines Hirndefizit oder sonst irgendwas und deswegen muss das nicht so zusammenhängen, erstens. Zweitens, es gibt so ein paar Sachen, die beim Hallux, also es gibt einen Point of No Return beim Hallux Valgus, wo man sagen muss, okay, du hast alles gemacht. Also das erste wäre, bist du ernsthaft in der Lage, den Adductor Hallucis, also Yoga-Lehrerin du kannst Anatomie, das heißt Adductor Lucus, den Muskel, der den Zeh rüberzieht, kannst du den clean adressieren oder nicht? Das ist der Muskel, der das, was eine OP mit, naja,
abschneiden,
mit Messer macht, an sich macht. Das heißt, Kontrolle über diesen Muskel finden.
Endlich richtig Fuß.
Ja. Und dann ist es auch das Üben der Pronation, Supination, Unterschenkelrotation. Ich nehme mal stark an, dass du hypermobil bist. Bei hypermobilen Menschen ist es sehr oft so, dass sie die Unterschenkelrotation nicht nach innen bekommen. Das heißt also, wenn dein Unterschenkel zu stark in einer außen rotierten Position ist, dann kannst du den großen Zeh nicht mehr richtig belasten. Das funktioniert nicht. Das heißt, ist auch in Fuß drin oder in Ausdauer, die Unterschenkelrotation.
In Gangbild.
Gangbild, genau, dass du da lernst sozusagen das zu halten. Nicht immer Gewölbe, sondern Abdruck über und die Ferse muss unten bleiben, bla bla bla, das Ganze, was da drin ist. Das würde ich vorher machen. Und dann natürlich die Frage, ob du auch schwer trainierst, weil Yoga ist geil, aber Yoga hat keine Schnellkraft und keine Maximalkraft. Kannst du eine einbeinige Kniebeuge? Wenn man jetzt zu jemandem mit der Beweglichkeit und einer körperlichen Tätigkeit spricht. Kannst du eine Pistol? Das wäre so das Ding, wo man sagen würde, wenn du diese ganzen Bedingungen hast und natürlich gibt es Punkte, wo man nicht mehr zurückkommt und wo eine OP eine große Erleichterung sein kann, aber ich würde zuerst diese Sachen nochmal durchgehen. Kannst du,
also die OP ist absolut mindblowing, finde ich, wenn man sich das überlegt. Weil das, was gemacht wird, ist, der Muskel, der dafür da ist, den großen Zeh in die richtige Position zu bringen, der wird durchgeschnitten, gekürzt und gekürzt wieder zusammengenäht.
Ja, genau das, aber es wird auch der Knochen versetzt. Ne? Also wird auch der Knochen abgesägt und die Form der Knochen kann sich dann verändert haben. Und es kann sein, dass die Knochen dann solche Überbeine gebildet haben, dass der Zeh nicht mehr in die gerade Position kann. Es ist aber trotzdem so, dass Knochen ja immer formbar in alle Richtungen sind. Das heißt, selbst wenn jetzt da schon Überbein gewachsen ist, kann es sehr gut sein, dass wenn du das richtig adressierst und den Muskel wieder hinkriegst, dass sich die Knochen natürlich im Laufe von Monaten und Jahren wieder so weit umformen, dass du noch ordentlich Range of Motion rausholen kannst. Übrigens, für das Adressieren kann es sehr hilfreich sein, dass du erstmal etwas zwischen den großen Zeh und den zweiten klemmst, um den Zeh überhaupt in die Position zu bringen, dass du ziehen kannst. Wenn der Zeh vielleicht, sagen wir mal so, 20 Grad nach innen kippt, dann kann der Muskel überhaupt nicht mehr arbeiten, weil er völlig überdehnt ist und der Winkel nicht mehr stimmt. Das heißt, am Anfang wirst du den Zeh erstmal gerade ziehen müssen, um ihn dann überhaupt zu adressieren. Das hilft vielleicht noch.
Wie häufig in deinem Leben hast du einen Hallux Valgus gesehen, der nicht mehr rückgängig zu machen war? Wie viel Prozent?
Also noch nie bei einer Yogalehrerin, sagen wir es mal so, sondern eher bei Menschen, die 5 in meinem Leben von 1000, die ich gesehen habe. Und die waren alle Ü80 und hatten ihre Füße 60 Jahre lang in Schuhen versteckt.
Ja.
Okay. Also um es kurz zu machen, ich denke nicht, dass du... Also ich glaube, du kannst bei deinem Credo bleiben.
Ja.
Fast immer kriegt man das hin.
Ja.
Ja. Okay. Gut. Ist mühsam, aber gut, weißt du, also so ist es halt.
Ja, genau, ja, okay. Ja. Alles klar?
Ja, das war das. So viel zu Lunge und Fuß.
Füßen und...
Ja. Ja, also geil, endlich wieder Podcast, läuft. Ich hoffe, wir waren nicht zu wirr und zu verhust oder was auch immer. Und ich hoffe, das sind ein paar sinnvolle Informationen für euch mit gewesen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Ich muss singen.
Tschüss, ihr Lieben.